Heute vor 139 Jahren, also am 12. Juni 1886, wurde Ludwig II. Von Bayern 4 Tage nach der Vorlegung eines Gutachtens über seinen Geisteszustand durch eine Ärztekommission im Schloss Neuschwanstein festgesetzt und nach Schloss Berg gebracht. Tags darauf wird der Märchenkönig tot im Starnberger See aufgefunden. Um die Umstände seines Todes ranken sich bis heute verschiedene Verschwörungstheorien. Und damit herzlich willkommen zur verschwurbelten Folge Lehrersprechtag mit das A in Alex steht für Aluhut Batzke.
Und Martin Magnetspule Pieler. Ich hatte mal einen Bekannten, der hat so mit Magnetspulen was gemacht. Der ist ein bisschen abgeschwurbelt. Der hat erst sowas gehabt mit so einem Schneeballsystem, wo der alle seine Freunde versucht hat reinzuquatschen. Und dann hat er da irgendwie plötzlich so mit so Spulen angefangen. So, die einen heilen sollen und so. Deswegen kam ich jetzt gerade auf Martin Magnetspule.
Mhm.
So. Ja, Ludwig.
Der Gute.
Mhm. Passend dazu ein Mönchshof bayerische Brauspezialität hell. Prost.
Mhm. Ja, dann Cheers. Mhm. Ich habe hier noch Jumbo Mineralwater lichtbrüsend.
Lichtbrüsend. Oh, lichtbrüsend ist aber auch eklig, oder? Ist lichtbrüsend nicht Medium?
Ja, ich trinke nur Medium.
Immer echt?
Grundsätzlich.
Boah. Mhm. Was? Medium ist so Sprudelwasser geschüttelt, aufgemacht, dann 3 Tage stehen gelassen und dann wieder zugemacht und verkauft.
Nee.
Doch.
Also ich finde tatsächlich, ich meine, das kann auch so eine Altersentscheidung sein, ich kann halt so viel Kohlensäure kann ich nicht mehr so gut trinken. Und sogar, aber ganz stilles Wasser kann ich halt auch nicht trinken, deswegen.
Na gut.
Eigentlich perfekt.
Jedem Tierchen sein Pläsierchen, ja. Okay.
Ja.
Gebt dem Kaiser, was dem Kaisers ist, um nochmal zurück zum Anfang zu kommen, dem König, der Kini, wie die Bayern sagen, zu ihrem König Ludwig. Der ist ja auch irgendwie so ein Star da, ne? Also überall ist König Ludwig, König Ludwig, König Ludwig, so. Naja.
Da gibt es nicht auch ein Bier, das nach dem.
Ja, ja, genau, das gibt's auch. Schmeckt sogar ganz gut. Das Dunkle vor allem. Ja. Also da gibt's alles zu König Ludwig. Ja.
Ja, und der hat doch da einen neuen Schwanstein hat hinzimmern lassen, oder? Also da,
genau.
Da kann man schon mal dankbar sein.
Ja, genau. Der hat sich doch mit dem Bismarck verbündet, dass der dem da das Neuschwanstein finanziert. So. Ein Schutz- und Trutzbündnis. Oder so. Mhm. War das nicht sowas? Naja.
Wir hatten den auch, glaube ich, schon mal irgendwann in einem Heute vor.
Ich habe auch gedacht, also war dieses Heute vor schon? War da, aber irgendwas?
Ich meine, es war ja jetzt der Tag seiner Festsetzung. Vielleicht hatten wir schon mal seinen Todestag oder so.
Kann sein. Ja.
Keine Ahnung. Wer weiß
egal,
das
aber
schon.
Der Dakini, der können wir auch häufiger nochmal drauf sprechen kommen. Das geht schon. Das ist Dakini. Ja. So. Ja, okay, also du hast lichtbrüsendes Mineralwarte, das heißt, du warst in den Niederlanden. Erzähl.
Genau, ich bin heute frisch,
heute sogar.
Also heute im Sinne Aufnahmetag,
ja, ja.
Bin ich gerade wiedergekommen aus dem Urlaub.
Ja, ach cool. Und dann trotzdem schon bereit, hier Pott zu casten.
Genau, ich hab die vollen Pfingstferien sozusagen über die komplette Distanz im Urlaub verbracht.
Nicht schlecht.
Bei Tilburg waren wir, hatte ich ja letzte Folge schon erwähnt, zusammen mit Sandy und Simon. Shoutout an der Stelle, haben uns ein Ferienhaus genommen. Wetter war dort wie hier mäßig, formulieren wir es mal so.
Ja.
Aber ja, wir haben uns den Spaß nicht verderben lassen. Also irgendwie am Freitag sind wir angekommen, dann waren wir noch kurz einkaufen, dann haben wir den Grill angemacht und in einem halbwegs trockenen Moment und dann schön zusammen gegessen. Samstag waren wir dann ein bisschen da in Tilburg, einfach nur so ein bisschen spazieren. Ich meine, da ist ja dann immer so, wenn gerade mal wieder ein bisschen mehr Regen kommt, dann geht man halt irgendwo rein, einen Kaffee trinken oder hält sich ein bisschen länger in dem Geschäft auf oder so. Und dann wurde es tatsächlich wettertechnisch schon ein bisschen besser. Am Sonntag waren wir dann im Safari-Park Beekse Bergen.
Mhm.
Also auch schon wieder so Zoo, aber so mit, ja, mit Auto durchfahren und so. Und da muss ich ja sagen, wir haben jetzt schon drei getestet sozusagen und der war mit Abstand der beste.
Okay.
Also der war so, wie ich mir das von vornherein vorgestellt habe. Also das halt wirklich da so einfach so, dass du da gefühlt keinen Zaun siehst, mehr oder weniger, sondern dass einfach nur riesiges Areal ist, wo dann halt Tiere sind. Und man fährt dann halt da durch, so nach dem Motto, ja, fertig. Also das sah alles wirklich sehr viel safarigerer aus, sage ich jetzt mal so. Also das war ganz cool. Ja, dann konnte man auch so ein bisschen Bötchen fahren auch. Und das war auf jeden Fall ganz nett. Und gestern war dann das Wetter am besten. Dann hatten wir uns da für das Highlight der Reise so aufgehoben. Da waren wir nämlich im Freizeitpark De Efteling.
Ah ja, ich hatte doch sowas im Hinterkopf, dass ihr da hin wolltet. Ja, genau. Ja, komischerweise habe ich dafür jetzt auch direkt 1000-mal Werbung bekommen, als ob der Werbealgorithmus von YouTube irgendwie unseren Podcast hören würde. Mhm. Ja. Also,
dann schmeiße ich den noch mal ein bisschen an. Genau. Du solltest auf diese Werbung auf jeden Fall hören, mhm, denn es war wirklich super. Ich war da jetzt zum dritten Mal schon. Ich war da einmal als Kind und einmal so vor, ich tippe so 8 Jahren ungefähr.
Mhm.
Und jetzt noch mal. Und ich muss sagen, es hat mich noch mal aufs Neue wirklich richtig überzeugt. Mhm. Weil der hat so insgesamt halt so ein Märchen Featuring 19. Jahrhundert Jahrmarkt-Style, der sich so durchzieht.
Mhm.
Also so alles in allem ist so in sich schlüssig von den, also jetzt auch nicht so unterschiedliche Bereiche oder so, sondern es passt irgendwie alles so Gesamtbild, also fast so ein Themenpark. Und dann halt auch so wieder, ne, weil es ist ja Holland, alles ist ein bisschen schlauer. Ne? Also so die Achterbahn, die haben dann stellenweise einfach so Doppelspuren, dass dann dadurch einfach die doppelte, auf praktisch der gleichen Fläche, die doppelte Menge an Personen da fahren kann. Das heißt, es war ziemlich voll, aber die Wartezeiten waren dann trotzdem noch irgendwie dafür human. Und was ist mir noch so positiv aufgefallen? Und auch da, wo es keine doppelten Bahnen gab, war es zumindest immer so, dass dass immer auf zwei Spuren parallel ein- und ausgestiegen werden konnte, weil das dauert ja gefühlt immer am längsten an so einer Achterbahnfahrt, diese Sicherheitschecks und so. Also es war einfach alles mehr im Fluss da.
Mhm.
Ja, und dann hast du so wirklich ganz süß so eine Mischung aus so wirklich so uralt Attraktionen, die dann aber immer noch liefen. Also irgendwie ganz am Ende waren wir in so einer Themenfahrt, wo da mit so einem Bötchen rumgepottet bist, so 1001 Nacht mit so Animatronic-Figuren halt noch, ne, wo du dir bei einer dachtest, so, ei, oh,
mal ölen.
Ja, und auch, das wird man heute wohl nicht mehr so machen.
Also 1001 Nacht, ja, okay. Mh. Ja, das sind so ein paar Fallen.
Ja, ja. Und aber gleichzeitig, dann waren wir in so einer relativ neuen Themenfahrt und das war super. Das hieß irgendwie so, ja, let's say Phantasia, aber so hieß es nicht, aber so vom inhaltlich schon. In so einem Schloss halt auch. Und da war das so, man saß in so einem runden Ding und fuhr dann halt so da durch. Und ich dachte, und irgendwann fiel mir so auf, so, hä, warte mal, irgendwie checke ich hier gar nicht, wie wir hier automatisiert gefahren werden, weil da waren dann nicht irgendwie so Schienen oder irgendwie was. Und das war, haben wir dann auch rausgefunden, von der Technik her im Prinzip, wie so ein Staubsaugroboter in groß.
Hä?
Ja, also das war freie Fläche.
Ach so.
Die Räume. Mhm. Und der fuhr dann auf so einem vorprogrammierten Kurs halt da durch.
Ach so.
Aber nicht auf Schienen oder irgendwie so, sondern man sah das halt nur nach auf dem Boden, weil da halt da so das so ein bisschen so abgefahrener war, sag ich jetzt mal, also die Reifenspuren sozusagen gesehen. Und dadurch hattest du aber eine ganz andere Beweglichkeit da drin, als auf irgendwas, was so auf so festen Schienen ist.
Mhm.
Ne, also das heißt, du hattest so relativ schwungvolle Kurvenlage und so. Und es war dann auch so, am Anfang konnte man irgendwie so drei unterschiedliche Kurse auswählen. Und wir dachten erst, das wäre nur so zum Menge teilen sozusagen. Und dann konnte man aber auch während der Fahrt noch so entscheiden, ob man so links oder rechts rum konnte und so weiter und so fort. Und das ging halt natürlich nur dadurch, dass das halt so eine, modernere Fahrtechnik war. Und das war dadurch, und dann halt so auch wieder so Figuren und Animatronic und aber dann auch so mit so 3D-Technik in so Hologramm-mäßig und so. Also es war, das sah alles richtig cool aus und das hat mich richtig, also irgendwie so richtig begeistert, obwohl das so eigentlich so eine langweilige Attraktion an sich erstmal war. Aber dann einfach durch so ein Pep da drin, waren da alle irgendwie richtig geflasht von. Mhm. Also der Efteling wirklich absolut empfehlenswert, hat gebockt.
Deinem Sohn auch? Mhm. Also man geht ja auch in so Freizeitparks auch wegen der Kinder. Sowieso.
Auf jeden Fall. Und wir sind Holzachterbahn gefahren.
Oh ja, die habe ich in dieser Werbung auch gesehen.
Aber, Alter, da war halt so, ja, hier ab 1,10 darf man die in Begleitung fahren. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er fahren wollte. Und meistens ist er ja so anfänglich immer so ein bisschen ängstlich eher. Man muss ihn dann so ein bisschen so da reinquatschen. Aber jetzt war ja der Simon dabei, also noch eine andere männliche Bezugsperson. Und dann kickt natürlich sofort toxische Männlichkeit rein.
Ja, klar.
Und da muss geflext werden. Ne?
Onkel Simon, guck mal hier, aus? Was ich kann.
Kommst du mit auf die Holzachterbahn? Ja, sicher, los geht's.
Der geht dann der Arsch auf Grundeis.
Ja. Die war aber auch, also die war wirklich schnell und wirklich hoch. Ja. Und ich dachte so, okay, es wird jetzt einfach gleich, ich hatte es schon von außen gesehen und dachte so, in 100 Jahren geht er da nicht mit drauf. Hat er aber gemacht und dann gesagt, gut, der wird die ganze Zeit heulen. Mhm. Hat er aber auch nicht gemacht. Und dann sind wir die später sogar nochmal gefahren. Ach, cool. Also obwohl er wusste, was passiert.
Ja, wenn also einmal daher, das Eis gebrochen ist, dann geht's eigentlich.
Ja.
Ja.
Nachteil war danach dann diese ganzen Kinderachterbahn war natürlich dann richtig lahm. Ne?
Ja. Also, was ist das denn?
Ja. Jetzt kann nur noch nach oben eskaliert werden.
Ja.
Ja, nein, aber der ist super. Also der ist auch wirklich schön und ja,
cool. Einfach. Ja, müssen wir mal hin. Muss ich auch mal hin. Generell, wenn jetzt mein Sohn irgendwann so über einen Meter groß ist, dann kann man dann ja auch mal so langsam versuchen, in Freizeitparks zu gehen. Letztens sagte er irgendwie so, da hat er auf dem Boden so Spuren gesehen, sagte, guck mal, hier ist eine Achterbahn. Ich so, weißt du überhaupt, was eine Achterbahn ist? Du weißt doch, warst du doch nie auf einer Achterbahn. Ja, was ist da eine Achterbahn? Und dann, also zum Beispiel Schloss Beck könnte man vielleicht demnächst auch mal einen Angriff nehmen.
Ja, genau, ja. Da kann man gut mit starten.
Ja. Das müssen wir mal gucken, ja. Bist du durch mit Efteling oder mit Holland?
Ja, ich bin durch mit Holland, ja.
Dann, ich war auch weg, allerdings nur über eine Nacht, aber dafür, ja, auch gar nicht so weit weg. Wir waren in Hamburg. Ja, und wir haben ja Freunde, die dort in der Nähe wohnen und dann haben wir den ersten Tag eigentlich eher bei denen im Haus verbracht und sind dann am nächsten Tag so durch Hamburg vor allem gefahren, haben im Hotel geschlafen, aber vor allem 5 Leute, also 5 Erwachsene und 5 Kinder. Das war ein Spaß. Ui. Ja, genau. Das ist immer wieder witzig, weil die treffe ich ja einmal im Jahr, treffen wir uns und machen irgendwas zusammen. Ich habe das ja letztes Jahr schon erzählt, da waren wir in diesem Schloss Duncan Freizeitpark, der so ein bisschen aus den 90ern übergeblieben ist. Und da hatten wir ja noch so ein Ferienhaus zusammen. Jetzt haben wir uns eher so auf individuell einquartiert irgendwo. Und weil das Wetter halt so schlecht war, sind wir nicht wie geplant nach St. Peter-Ording gefahren und haben auch nicht wie geplant bei denen im Garten gepennt, sondern eben Hotels genommen. Genau, wir wollten eigentlich da zelten. Aber egal, wir waren im Hagenbeck Tierpark. Und dann davon aber nur das Aquarium, weil Tierpark, gut, das kennt man, ne? Das ist ein Zoo. Da waren wir, sind wir hier genauso gut bedient. Aber der ist ja auch relativ bekannt und dieses Aquarium / Terrarium / Tropenhaus ist auch wirklich eine Aktion für sich und kostet auch entsprechend Aktion für sich. Und das war auch richtig gut, tatsächlich. Man kommt da rein und dann wird man da so durch verschiedene Themenbereiche so durchgeschleust. Zuerst ist erst so Tropen, eher so offen, so wie bei uns hier im Alvetta-Zoo, die Meranti-Halle so ein bisschen. Da fliegen ja so Vögel rum, da gibt es so ein paar Echsen und Chamäleons und weiß nicht, sowas halt. Und aber Das wird dann so Stück für Stück immer besser. Am Ende dieses Tropenbereichs gab es dann nämlich Krokodile. Echte Krokodile. Und da waren auch diverse Hinweisschilder aufgehangen, dass man bitte seine Kinder nicht zu weit über die Reling hängt oder so, weil die auch springen können. Also die waren schon durchaus auch, ja, weiß ich nicht, gruselig anzusehen, so große Krokodile.
Da denkt man sich auch wieder, ist das ein Warnschild, das da hängt, weil man es, also,
oder macht
weil es jemand schon
ja, ach so,
gefailt hat. So
mal, ja, ohne. Stimmt, ja. Hm. Also zumindest könnte es ja mal passiert sein, dass da eins mal hochgeschnappt ist oder so, ne? Ja, also verschiedene Arten von Krokodilen, Nilkrokodil, Alligatoren und so weiter und so fort. Also das ist auch schon ganz spannend. Und dann ging es in so einen amerikanischen Bergwerksstollen hinab. Und da gab es dann auch nochmal verschiedene Reptilien, Schlangen und so anzuschauen. Und dann ging es in so eine Art U-Boot. Und ab da begann dann das wirkliche Aquarium, also auch ganz cool inszeniert alles, also auch dramaturgisch, weil es wurde halt immer ein Stück besser. Und in diesem Aquarium war es dann wirklich sehr beeindruckend. Also klar, man hat schon Aquarien gesehen und so, und wir waren jetzt ja auch in Amerika noch in einem wesentlich größeren noch gewesen. Aber auch das hier in Hamburg war durchaus, kann man durchaus mal besuchen. Vor allem hinten, ganz hinten raus, kommst du halt in einen, sag ich mal, so groß wie so ein Kinosaal, und dann hast du eine riesige, da wo so im Kino die Leinwand ist, ist eine Scheibe. So, ne? Und ein riesiger Wassertank mit Haien und Rochen und allem, was da so kreucht und fleucht oder besser gesagt schwimmt. Also sehr beeindruckend, sehr cool. Ja. Also dramaturgisch ja, gut gemacht. Zuerst langweilig und dann wird es immer besser. Ja. Und dann sind wir da raus, dann hatten wir alle Hunger, dann sind wir mitten in Hamburg, da in der Nähe der Reeperbahn, so in der Schanze, sind wir dann da essen gegangen bei Grilly Idol. Also okay. Ein Burgerladen, der allein schon wegen seines Namens einfach mal besucht werden muss. Grilly Idol, fand ich gut. Ja, war auch ganz gut. Und dann waren wir noch erst so auf so einem Spielplatz, in so einem Park, und dann noch auf dem Hamburg Bunker. So, das ist so ein großer Luftschutzbunker, also riesig groß, und den kann man mittlerweile irgendwie so begehen, da war ich ja noch nie gewesen. Das ist da direkt beim Millerntor-Stadion, da bei St. Pauli, FC St. Pauli, und ja, kann man ganz cool hoch und dann so einen Blick über die Stadt werfen. Da habe ich dann noch ein Foto von der Bismarck-Statue gemacht. Eigentlich wollte ich noch dahin laufen, aber das war dann so ein Schnuff zu weit weg. Vor allem fünf Erwachsene und fünf Kinder überreden, nochmal so einen Kilometer in die falsche Richtung zu laufen. Ich war so nah dran. So eine
dämliche Statue anzugucken für den Kackgeschichtslehrer.
Für den Kackgeschichtslehrer, genau. Ja, ich habe sehr versucht, dafür Werbung zu lobbyen, aber wollten sie nicht. Fanden sie eher witzig. Naja, dein Bismarck. Guck mal, da vorne, da ist er, dein Bismarck. Ja.
Wie ist da die Lage momentan mit dem Bismarck? Da war doch auch immer mal wieder abreißen, nicht abreißen. Dann war der doch mal besprüht oder irgendwie so, ne?
Ja, oder? Ja. Also jetzt gerade war es eingezäunt. Also habe ich dann später, als wir mit dem Auto dran vorbeigefahren sind noch, habe ich dann gesehen, dass der ganze Park, also ich wäre auch gar nicht hingekommen. Also vielleicht ist das auch gar nicht begehbar gerade so. Aber ich habe es ja noch fotografiert für die Story, von wegen, weil wir in der letzten Folge recht viel über Bismarck geredet hatten. Ja. Und ja, genau. Und weil das natürlich auch eben dieses Bild von dieser Statue eins meiner am häufigsten benutzten Unterrichtsmaterialien ist. Dieses Bild mit dieser Bismarck-Statue, wo man drumherum da ist, so die Lebenspunkte und Ziele und Ideen von Bismarck da eintragen soll. Du kennst das Arbeitsblatt, ja.
Auf jeden Fall.
Und da dachte ich, komm, jetzt einmal diese Statue auch in echt sehen, wäre schon cool. Aber gut, zumindest vom Weiten habe ich sie gesehen. Und dann sind wir wieder zurückgefahren. Ich muss sagen, also Hamburg geht tatsächlich, also vor allem von Münster aus hier, von der Entfernung, also waren 3 Stunden oder sogar Rückfahrt unter 3 Stunden, das geht voll klar. Also kann man auch für 2 Tage einfach mal machen. Morgens hin, nächsten Tag abends zurück, kein Thema. Ja, war ganz cool. Also einfach auch eben dieses, dass wir das wirklich seit Jahrzehnten fast durchziehen, dass wir uns immer einmal im Jahr treffen und mit den Leuten was machen, ist schon ganz schön. So. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Das ist also so Tradition auch fortleben lassen, auch wenn sich dann da so Lebensumstände ja, so radikal wie durch 5 Kinder dann insgesamt ändern,
ja,
finde ich sehr löblich.
Genau. Haben wir noch zurück, dann fängt man immer so an, in Erinnerungen zu schwelgen, dann ist uns aufgefallen, dass wir vor 15 Jahren zusammen in Dänemark waren und so. Also das ist ja irgendwie schon ganz witzig. So, ja. Genau. Und dann habe ich gedacht, so am Pfingstmontag, weil es hört ja nicht auf, dass man frei hat, bin ich noch einfach, weil mir auch langweilig wurde hier irgendwie in Münster, weil ja hier wirklich alles zu ist, bin ich nach Enschede nochmal gefahren. Hier, ne, mein Go-To-Place. Also ich wollte auch nochmal kurz in Holland gewesen sozusagen, einmal kurz da rein und wieder in den Computerspielladen meines Vertrauens da, diesen Retro-Spieleladen und habe mir jetzt 2 neue Game Boy Advance-Spiele geholt. Also kurze Rubrik Alex Advance. Rayman Advance und Rayman 3 habe ich mir geholt. So. Kann man schön spielen auf dem Game Boy Advance. Ist halt, ne, Rayman kennt ja jeder, ist so ein Plattformer mit dieser sehr cartoonigen Figur, die so, wo die Gliedmaßen so dran schweben, mehr oder weniger. Und ich habe jetzt noch nicht sehr viel spielen können, aber das doch genau dafür ist eigentlich dieser Game Boy wirklich gut. Es ist grafisch sehr nett, sehr, sehr cartoonig und ja, ist ganz witzig.
Ja, irgendein Rayman habe ich auch schon gespielt, auf jeden Fall.
Also wenn man wirklich, also eigentlich müsste ich auch nochmal Hausaufgabe Rayman machen, Rayman Legends mache ich vielleicht irgendwann mal, weil das ist wirklich gut. Aber auch für ein Game Boy Advance, gerade hier in dieser Einschlafbegleitungsphase, wo man dann da so sitzt und einfach in der Dunkelheit wartet, da kann man das schön machen. Ich habe zuletzt Super Mario World mal wieder durchgespielt und jetzt habe ich mir dann jetzt mehr Rayman geschnappt. Ja.
Sehr gut.
Und Pommes gegessen, natürlich.
Natürlich. Boah, ich habe auch so viel, also ich habe so viel gefressen dieses Wochenende. Das ist wirklich, wirklich ungesund. Ja. So, genug der Freizeit. Mhm. Am Donnerstag vor Pfingsten, also ziemlich genau vor einer Woche, hatte ich noch eine Fortbildung.
Oh, echt?
Und zwar, ja, zum Thema Antisemitismus. Und die war unter anderem organisiert von... Genau, ich bin jetzt Profi. Von Zweitzeugen e.V.
Oh, kenne ich. Das ist hier von diesem Paul Spiegel, Berufskolleg, oder? Aus Dorsten, oder? Nee?
Also, weiß ich nicht. Also, die hatten da jetzt, glaube ich, nichts mit zu tun.
Achso, dann haben die das vielleicht auch einfach so genannt, dieses Zweitzeugen. Ja.
Ja, also, das ist, wobei, jetzt muss ich überlegen, es war eine Berufsschullehrerin da in dem Team, die war aber, meine ich, aus Gladbeck.
Ja, sorry, ich wollte hier auch nicht unterbrechen. Zweitzeugen
sagt ist ja auch egal. Ja, genau, Zweitzeugen.ev. Ich meine, vielleicht haben die das auch gemacht, wenn, also es ist ein Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, eben da jetzt Holocaust-Überlebende immer älter werden und dementsprechend auch bald einfach auf natürlichem Wege nicht mehr da sind, sozusagen, diese Geschichten und diese Erinnerungen am Leben zu erhalten. Weil ich glaube, jeder, der schon mal mit einem Holocaust-Überlebenden in so einem Zeitzeugengespräch irgendwie war oder irgendwie so, ich glaube, auf keine Art kann man das oder kann man den Schrecken dieser Zeit näher bringen als in diesem persönlichen Gespräch. Und ich war lange Zeit immer so der Meinung, ja, weiß ich nicht, dieses Weitergeben und dann erzählt es jemand anderes oder so, ob das wirklich auf gleiche Art und Weise funktionieren kann oder so, war ich tatsächlich sehr skeptisch und deswegen habe ich jetzt gedacht, ja gut, dann schauen wir uns das mal an, wie das so ist. Und ich muss sagen, also es kickt fast genauso. Also wir waren dann da in so Workshops und dann habe ich da von dieser Berufsschullehrerin sozusagen die Geschichte eines Holocaust-Überlebenden erzählt bekommen. Und ja, also es war nahezu gleich ergreifend, wie wenn die Person das selber erzählt, weil es, also die Technik, die die dann in Anführungsstrichen machen, ist halt, die erzählen diese Geschichte und spielen dann aber immer wieder Originaltöne von dem Holocaust-Überlebenden sozusagen ein, wie er diese Passage dann erzählt oder so, als Audio oder als Video. Und also ist es. Und dadurch ist es dann halt dann auch nochmal so ein bisschen didaktisierter, ne, weil man ja dann eben auch Dinge direkt innerhalb der Geschichte dann nochmal so ein bisschen mehr einordnen kann, weil manchmal ist es ja dann doch so, dass gerade dann auch aufgrund des Alters, das dann irgendwie so ein bisschen diffus manchmal wird und man dann Schwierigkeiten hat, der Sache wirklich zu folgen oder so. Und das passiert dann da halt nicht. Und also es war wirklich großartig. Ich habe lange, lange Zeit nicht mehr irgendwie sowas im schulischen Kontext mitgemacht, was mich so begeistert, klingt jetzt komisch, aber halt positiv aufgewühlt hat. Irgendwie so.
Wieso habe ich da nichts mitbekommen? Das wäre ja auch mal was gewesen. Hätte ja auch mit dem
das war irgendwie da in unserer Politik-Dings, kam so ein Rundschreiben. Dann habe ich die Chefin angeschrieben, ob ich da wohl hingehen könnte. Und dann sie, bisher hat sich noch niemand gemeldet, können sie also machen. Mhm. Wo ich mir auch schon wieder dachte, wow. So, ja klar, geht wieder keiner hin, alles klar, danke. Ja, okay. War sogar an einem anderen Berufskolleg in der Stadt. Wo unser Berufskolleg ist.
Ja, okay, war so in der Nähe.
Da vielleicht, genau, und da vielleicht auch nochmal ganz kurz, warst du da schon mal?
Nee.
Also an diesem anderen? Mhm. Ey, dieser Campus ist viel schöner als unsere. Also
tatsächlich?
Der ist so grün und das ist alles so ein bisschen verwinkelt und das hat so richtig so Uni-Vibes halt. Ne, dann laufen da halt auch so ständig dann da so irgendwie so Leute da so durch die Gegend, weil es da so unterschiedliche Gebäude gibt und so. Also
okay.
Das hat mir schon von außen auch gut gefallen, auf jeden Fall. Naja. Ende vom Lied ist auf jeden Fall, ich bin dann da auch ein bisschen mit der, mit denen da ins Gespräch gekommen, natürlich bei so einem Workshop. So ein bisschen genetzwerkt. Ne?
Klar.
Und jetzt werde ich die Chefin mal fragen, ob ich mich auch zum Zweitzeugen ausbilden lassen darf.
Oh.
Das ist jetzt so mein Plan. Musst du mir genehmigen, da ist irgendwie so eine, jetzt noch im Sommer eine eintägige Veranstaltung, so eine Kickoff-Veranstaltung, an der man teilnehmen muss und dann wahrscheinlich Anfang 2026, so 5 Tage am Block.
Okay, also
und,
schon.
Ja. Ja, also das, die bemühen sich da auf jeden Fall um Qualitätssicherung sozusagen, sag ich jetzt mal. Mhm. Ja, und da müsste ich dann entsprechend freigestellt für werden. Ich hoffe mal, dass da ja gesagt wird und dann
mache
ich das.
Ey, jetzt pass du mal auf, dass du nicht bald der Oberstudienrat hier bist. Dann, dann muss ich wieder nachziehen.
Glaube ich.
Naja gut, das ist eigentlich nichts, wofür man befördert wird.
Nee, das ist ja was Sinnvolles.
Persönliches Pläsier, genau. Ja. Also, ich fand es ganz spannend, weil ein Berufskolleg eben dieses da in Dorsten, das hat das nämlich dieses Zweizeugen-Projekt auch. Und eigentlich wollte ich ja mal, es gab ja mal diesen Schulpodcast, den ich da gemacht habe, und von dem es eine Folge gibt. So, und eigentlich wollte ich mit denen dann die zweite Folge machen. Aber da meldete sich dann keiner mehr. Ich habe dann kurz mit dem einen telefoniert und danach kam gar nichts mehr. Und selbst auf alle meine Mails kam keine Antwort mehr. Also schade eigentlich. Ich hätte das gerne zumindest mal in diesem Podcast nochmal gemacht. Also wenn man uns hört, meldet dich, Kollege.
Ich meine, was natürlich sein kann, ist, dass auf dem Berufskolleg auch irgendjemand das schon mitgemacht hat sozusagen, weil die Idee ist sozusagen, das ist halt nicht nur für Lehrer, sondern das ist ja ein eingetragener Verein, also in erster Linie haben die da so ehrenamtliche Mitglieder, die das halt so dann auch in die Welt tragen, in Anführungsstrichen. Und wenn du jetzt aber dich natürlich jetzt als Lehrer, als Lehrerin da ausbilden lässt darin, dann bist du natürlich vor allen Dingen dafür zuständig, sozusagen das dann an deiner Schule voranzubringen, irgendwie so, ne? Also ich stelle mir das dann irgendwie so vor, dass ich dann da das ist halt also auf Workshop-Basis dann tatsächlich irgendwie so, da kann man so größere Veranstaltungen machen oder ich gehe in einzelne Klassen irgendwie so rein oder wir haben ja auch diese politische Bildungsfahrt da nach Auschwitz immer mal, also ich weiß gar nicht, ob das so super absolut jedes Jahr, aber zumindest in größerer Regelmäßigkeit passiert. Da könnte man ja auch irgendwie so andocken und so. Also
ja.
Und wie relevant und wichtig das wiederum ist, darüber brauchen wir uns ja, glaube ich, nicht unterhalten.
Wir nicht, nee. Aber darüber müssen sich viele Menschen mal unterhalten. Ja.
Genau.
Gut, cool. Guter Mann.
Ich hoffe, dass es klappt.
Ja. Wow, spannend. So. Jetzt ist das, was ich hier zu sagen habe, eigentlich nur noch alles so. Ich war im Kino.
Stark. So, und wenigstens in einem Film, der geballert hat.
Ja, allerdings. Ballerdings. Aber nicht in dem, den du letzte Woche empfohlen hast, weil das wäre ja auch contentmäßig für den Podcast schlecht. Dann müsste ich ja vom selben Film nochmal erzählen. Und dann habe ich tatsächlich abgewogen und überlegt, in welchen Film ich gehe. Und gewonnen hat dann Mission Impossible. The Final Reckoning. So.
Ja, ja.
Und ich war durchaus angetan von dem Film. Also ich bin ja, also ich habe ja in der 007 hier Vertretungsstunde-Folge gesagt, irgendwie von wegen, dass man James-Bond-Filme nicht mit Mission Impossible-Filmen verwechseln dürfe und so. Aber ich bin auch eigentlich ein ganz guter Freund von Mission Impossible-Filmen, habe ich dann auch nochmal festgestellt. Weil ich habe die alle im Kino gesehen und ich glaube fast alle im Kino gesehen, außer den ersten, glaube ich. Und man ist damit ja auch noch mehr aufgewachsen als mit James-Bond-Filmen eigentlich, weil das ja erst so in den 90ern gestartet ist, mit 96, mit dem ersten Film. Und dieser hier hat jetzt ja sozusagen das Ganze beendet. Also zumindest klang es jetzt so. Vorerst beendet. Also es klang jetzt hier Final Reckoning und so, die finale Abrechnung. Und es klang jetzt auch wirklich so, auch vom Tenor des Films, dass das wirklich der allerletzte Film ist. Und es wirkte auch so eben, weil da nochmal alles zusammenkam. Das war wie so ein großes eine große Zusammenfassung und eigentlich alles, was bislang in Ethan Hunts Leben passiert ist beim IMF, hat zu diesem Punkt geführt. So. Und das war natürlich Fanservice, aber es war auch gleichzeitig irgendwie ganz cool, auch dramaturgisch und auch irgendwie von der Story her gemacht. Zum Beispiel ein MacGuffin aus dem Frühwerk, also aus Mission Impossible 3, war jetzt plötzlich wieder so ein Plot-Device und wurde erklärt, wofür das denn da war. Und im dritten Teil war es halt wirklich nur so ein MacGuffin. Weiß nicht, kannst du dich an den Film erinnern?
Also, ich muss erstmal sagen, ich habe irgendwann absolut da den Faden bei Mission. Also, ich habe definitiv den ersten gesehen. Ich habe definitiv den zweiten gesehen. Mhm. Das ist der mit der John Woo, ne, wo viele Tauben durch die Gegend fliegen. Ne?
Genau.
So. Ist das auch der mit diesem Virus?
Ja, genau. Ja,
okay.
Also ich glaube, der zweite Film ist wirklich der, den wir am besten in Erinnerung haben, weil der kam halt raus, als wir genau in dem Alter waren, wo man solche Filme guckt. So 2000, 2001.
Dann bin ich mir beim dritten nicht mehr so ganz sicher. Ich glaube, ich habe Phantomprotokoll oder so gab es noch, ne?
Mhm, das war der vierte, das war der in Dubai mit dem Burj Khalifa hochklettern.
Den habe ich ziemlich sicher gesehen. Wo klettert der im dritten hoch? Also was ist der große Stunt im dritten? Es gibt ja immer so diesen einen großen Stunt pro Mission Impossible Film.
Ja, ja. Der muss da eben diesen MacGuffin, diese Hasenpfote stehlen, weil der böse der hat seine Frau entführt und der zwingt ihn dazu, das zu klauen. So. Und eben diese Hasenpfote ist jetzt auf einmal wieder wichtig geworden. So. Und eigentlich wurden alle Sachen, die irgendwann mal in so Mission Impossible Filmen gewesen sind, wurden noch mal so mit reingebracht. Also auch diese Szene aus dem Serverraum da im ersten Teil, wo er da, diese ikonische Szene, wo der vor dem Computer hängt und da die Sachen macht. Also auch das ist ganz, ganz hineinverwoben in den neuen Film. Und natürlich aber auch ganz modern, die KI ist der wahre Bösewicht in dem Film. Also, das hat ja in dem letzten Teil schon angefangen und deswegen ist das jetzt auch sozusagen kein Spoiler, aber das ist jetzt ja sozusagen die Auflösung von allem. Die KI hat die ganze Welt übernommen, irgend so eine besondere KI, die Entität. Und das Witzige ist, dadurch werden die ganzen Leute, also auch hier diese ganzen Staats- und Regierungschefs, die amerikanische Präsidentin und so, werden dazu gezwungen, alles analog zu machen. Und das macht es irgendwie ganz witzig. Dann haben die da Zettel. Dann haben die da Magnetbänder, so riesige Magnetbänder, Hallen. Morsecode, UKW-Funk und so weiter und so fort. Periskope. Und das ist irgendwie so witzig, wie die dann so in die Steinzeit zurück teleportiert sind, sozusagen eben, damit die KI das nicht mitbekommt, was die da machen.
Ja? Verstehe.
Ja.
Der wievielte Teil ist das jetzt? Weißt du das jetzt gerade aus dem Kopf?
Nee, weiß ich nicht. 5, 7, 8 oder so.
Okay, Gut, ja. Dann hab ich's ja, ich habe den Trailer nämlich jetzt auch schon so ein, zwei Mal gesehen, als ich letztens im Kino war und dachte mir auch so, ach ja, Tom Cruise klettert auf irgendein Haus, Teil 1200.
Ja, ist ja schon so. Aber hier eigentlich klettert er gar nicht so viel, sondern er taucht vor allem ab. Das ist nämlich eine ganz tolle Szene und das ist, das wollte ich auch noch mal kurz irgendwie hervorheben. Es geht in so ein U-Boot rein und das zeigt einfach noch mal, wie krass eigentlich dann so Filme sind, im Vergleich auch zu Serien, die man ja irgendwie jetzt häufiger eher guckt oder so, weil man sieht, was da eigentlich für eine Production Value hinterhängt, wenn die dann auch gut gemacht sind, ne? Und vor allem, wenn es dann echte Stunts sind und echte Sets sind. Klar, das U-Boot von außen war CGI, aber das U-Boot von innen war halt ein Set und das U-Boot rollte. Das rollte so langsam so einen Berg runter, also so unter Wasser, ne? So, es war halt gesunken und das rollte so. Und dadurch veränderte sich halt die ganze Zeit das Set und drehte sich so mit. Und da hattest du mal so ein bisschen wie bei Inception, da hattest du plötzlich das Wasser so an der Seite hängen und so. Und das war schon eindrucksvoll, das sah toll aus. Okay. So. Und dann natürlich überhaupt diese ganzen Stunts, die Tom Cruise da immer alle selber macht und so, die Kämpfe. Da gab es eine Szene oder einen Akt sozusagen, wo die so zwei parallele Handlungen hatten, die genau das gleiche Pacing sozusagen hatten. Das eine Team da, das andere Team da. Und dann lief das aber genau gleich ab sozusagen, was so da passiert. Und plötzlich passierte ein Kampf in beiden Handlungen und die wurden dann so zusammengeschnitten, dass das wirklich so nahtlos ineinander überging. Ja. So, ne? Dann hat er den gepackt und rübergeworfen über die Schulter, Schnitt, dann fiel der in der anderen Szene wieder irgendwo um und so. Das war wirklich gut gemacht. Also ganz toll. Fand ich. Und Tom Cruise bekommt mal wieder ein Guinness-Buch der Rekorde-Eintrag für die häufigsten Sprünge mit einem brennenden Fallschirm.
Das habe ich auch gelesen.
Ja. Ach ja. Das war ja in dem letzten Film schon so krass, wo er da in, wo war denn das eigentlich? In Norwegen oder so, da diesen immer wieder diese Klippe runtergesprungen ist mit dem Motorrad. Mhm. Und jetzt halt da wirklich mit einem brennenden Fallschirm abspringen. Ja, wollen wir machen, ne?
Ja. Mein Lieblings, hier so Mission Impossible Middle und Tom Cruise, da ist mein Lieblings-Trivia. Ich weiß nicht, bei welchem, in irgendeinem Film hängt er doch auch an so einem Flugzeug.
In dem hängt er jetzt auch an einem Flugzeug. Aber nee, genau, in dem Fallout, glaube ich, hängt er an dem Flugzeug, an so einem großen, ne, Transportflugzeug.
In Anführungsstrichen zum ersten Mal. Und da erzählt er dann immer wieder so, ja, okay. Dann hat er dem Sicherheitsstunt-Typ erzählt, was er vorhat. Dann hat der Sicherheitsstunt-Typ gesagt, ja, nee, können wir nicht machen, geht nicht, müssen wir mit CGI machen. Dann hat er den gefeuert, einen neuen eingestellt, dem erzählt, was er vorhat. Der hat gesagt, nee, geht nicht. Dann hat er den gefeuert, einen neuen eingestellt. Und der hat gesagt, ja, klingt super bescheuert, aber kriegen wir schon hin. Und dann haben die es gemacht.
Ja, ja. Das ist einfach so. Der hat da schon irgendwie so den Hau weg. Aber ja, gut, aber das siehst du halt dann auch, ne? Wenn solche Stunts, und das ist auch immer noch heutzutage so, und trotz Industrial Light and Magic und so, du hast immer noch, wenn da echte Stunts sind und da echt mal ein Auto explodiert oder so oder irgendwie sich 15 Mal überschlägt, du siehst das, ob das echt ist oder nicht. So, und ja. Hat sich gelohnt, vor allem hier in dem Kino hier in Münster, Cineplex, Ultimate ist dieses Kino. Ja, lohnt sich. Mit so,
also, die haben da ballert nochmal extra, ja.
Das ist ein richtig guter Kinosaal, ja. Aber teuer geworden, ey, boah. Du hast ja mal so die These gehabt, von wegen, dass Kino jetzt so billig sei. Das ist ja nicht mehr. Also.
Ja.
Ich habe jetzt für die Karte also, 17 Euro bezahlt.
Ja, gut, das ist natürlich schon.
Das ist heftig, ne? Krass. Also Loge. Auch jetzt nicht irgendwie so ein D-Box-Sitz oder so. Wobei die auch geil sind, manchmal. Naja. Okay, also war toll.
Aber das Gute ist, wir gehen ja auch gefühlt nur noch einmal alle drei Monate einmal ins Kino, so nach dem Motto, weil wir mehr Zeit dafür nicht haben. Und dann ist das auch alles.
Dann kann man das machen. Außerdem schmuggle ich ja mittlerweile auch wie so ein Teenager wieder Snacks und Getränke ins Kino im Rucksack. Also von daher. Kann man sich
die kannst du ja echt nicht bezahlen.
Nee, mach ich auch nicht.
So, zack. Direkt Hausverbot im Cineplex da.
Ja.
Okay, hast du noch was oder Klopper der Woche?
Nee, das wär's.
Ja. Weißt du, was schön ist? Wenn man direkt so Live-Feedback zu unseren Folgen bekommt von den SUS.
Live?
Und, ja, also live so unmittelbar. Ja. Also irgendwie so donnerstags kommt die Folge raus und freitags morgens kriegst du direkt erstmal Kurzkritik. Und zur Folge 198 hat ein Schüler festgehalten, Herr Peter, ich habe die Folge gestern gehört, war ganz gut, aber ganz ehrlich, fehlt Ihnen da nicht ein E im Titel bei den Iden des März? Er dachte, es sind die Ideen. Nee, er sagt, es sind die Ideen des März.
Oh. Ja.
Kurzer Exkurs, meinerseits natürlich dann sofort. Also, schon mal wieder, direkt 15 bis 20 Minuten Deutschstunde kurz über Cäsar geredet. Aber ja, gut.
Aber ich glaube, das wird er sich jetzt für immer merken.
Man muss die Schüler da ja abholen, wo sie sind. Ne?
Ja, genau.
Ja. Die Ideen des März.
Ja, zumindest hat er nicht gesagt, sie haben März, also den Monat, falsch geschrieben.
Nee. Das hat er wohl schon
aber
gesagt.
Aber okay, ja, ich meine, da kann man ja auch mal drüber stolpern, weil, ganz mal ehrlich, wer außer jemand, der Geschichte studiert hat, weiß denn was von den Iden des März?
Das ist wohl richtig.
Also da kommst du ja im Geschichtsunterricht in der Schule definitiv nicht hin. Es gab mal einen Film, der es auch so hieß, irgendwie, da ging es um die amerikanische Präsidentschaft. Aber auch der ist schon wieder länger her, also von daher werden unsere Sus das auch nicht erlebt haben, diesen Film. Also, ja. Und guter Aufhänger, das direkt zu nutzen. Aber.
Ja, das auf jeden Fall. Aber was man jetzt auch sagen muss, ne, natürlich schon auch sportlich,
ja.
Das so anzusprechen. Ne? Ich meine, klar, ne, jetzt irgendwie so im laufenden Unterricht oder so, dass da dir mal irgendwie sowas daneben geht oder so, passiert. Ne? Also, da werde ich ständig auf irgendwelche. Das ist so falsch, Fehler hingewiesen, ne? Aber dass wir jetzt hier mit zwei Leuten es nicht geschissen kriegen, Ideen mit zwei E zu schreiben, wenn wir Ideen schreiben wollen, so das ist ja schon ein bisschen vermessen, aber nichtsdestotrotz war das ganz witzig.
Richtig. Ja. Gute Ideen haben die Schüler. So, dann kommen wir, und ich sehe gerade, wir sind schon relativ viel am Quasseln, deswegen lass uns mal zur mündlichen Prüfung schreiten.
Mhm.
Und es geht in dieser mündlichen Prüfung heute um Pseudonyme, also Künstlernamen. So.
Mhm.
Und ich stelle jetzt einfach so ein paar Fragen, die ich hier so diesbezüglich notiert habe. Und du kannst ein bisschen raten, manchmal gibt es Antwortmöglichkeiten, manchmal gibt's musst du einfach so drauf kommen oder vielleicht weißt es auch. Oder wenn es nicht weiß, kriegst du erst die Antwortmöglichkeiten und so weiter und so fort. Ist jetzt eher so ein bisschen Quiz-Charakter. Pass auf, wer von den folgenden heißt mit bürgerlichem Namen Bernd Weidung? A. Thomas Anders. B. Dieter Bohlen, C. Peter Alexander oder D. Roman Kaiser. Thomas Anders, Dieter Bohlen, Peter Alexander oder Roman Kaiser. Bernd Weidung.
Ja, man muss ja so ersten Impulsen folgen. Mhm. Und als du Thomas Anders gesagt hast, habe ich mir gedacht, Modern Talking auf jeden Fall. Aber dann gehe ich jetzt mal mit Dieter Bohlen.
Ah, nee, es ist tatsächlich Thomas Anders.
Verdammt.
Nee, Dieter Bohlen heißt tatsächlich Dieter Bohlen, glaube ich. Oder Dietrich Bohlen, weil wahrscheinlich sogar wirklich Dieter Bohlen. Aber ich habe mich gewundert. Also ich hatte auch echt immer gedacht, dass Thomas Anders einfach Thomas Anders geheißen hätte. So. Und vor allem, das ist ja ein ganz anderer Name, Bernd Weidung. Also, komisch. Thomas Anders. Apropos Anders. Welcher dieser Toten Hosen-Mitglieder heißt nicht mit bürgerlichem Namen Andreas? Campino, Kuddel, Breiti oder Andi?
Okay. Der heißt einfach alle Andreas aus einer? Was ist das für ein Scheiß? Okay, am besten wäre jetzt einfach, wenn Andi nicht Andreas heißen würde. Ich hatte jetzt gehofft, dass auch der Drummer kommt.
Ja, Wom, aber der heißt so, wirklich Wom. Den habe ich rausgelassen, weil der heißt einfach auch definitiv nicht Andreas. Der heißt irgendwie anders.
Ist der nicht so ein Brite oder irgendwie?
Ja, der ist. Ja.
Naja, dann sag ich mal, wie heißen die? Also Campino, Kuddel,
Breiti oder? Und Andi.
Breiti ist kein Andreas.
Breiti ist kein Andreas, richtig. Der heißt Michael.
Klar, wie sonst. Michael. Klassischer Punkname.
Ja, warte mal. Wie heißt der Michael Breitkopf oder sowas?
Ja, Punker heißen Michael, ey.
Michael Breitkopf, genau. Ja. Punker heißen Michael ist schon fast ein guter Folgenname eigentlich. Folgentitel. Wo wir gerade bei den Toten Hosen sind, wie heißt Farin Urlaub, also von den Ärzten für die Jüngeren, mit bürgerlichem Namen? Weißt du das?
Nee, weiß ich nicht.
Nee? Ja. Nö. Hast du nicht ein überdimensioniertes Meerschwein frisst die Erde aufgelesen? Die Ärzte.
Nee, ich war ja immer, ich war ja Team Hosen.
Ja, ja. Also, Farin Urlaub heißt mit bürgerlichem Namen Jan Vetter.
So. Hätte man auch was draus machen können, finde ich.
Hätte man auch was draus machen können. Hat er auch. Deswegen erübrigt sich jetzt auch die nächste Frage, dann sage ich das jetzt einfach. Und nämlich nicht Jan Vetter Marciniak. So hat er nämlich mal in einem Interview der Bravo gesagt, dass sein wahrer Name ist. Und dann geschaut, ob die Bravo das veröffentlicht. So.
Also, wie hat er gesagt, heißt er?
Jan Vetter Marciniak.
Ach so, okay.
Ja, also, ne, mit diesem also Bindestrich, Doppelnamen. Mhm. Vetter Marciniak, ja. So. Und jede Fanpost, die dann mit Vetter Marciniak adressiert war, hat er direkt weggeschmissen.
So. Ah, okay.
Ja.
Cleverer so. Move.
Jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück in die Geschichte. Welcher ist der häufigste Papstname, wo wir jetzt hier gerade ein neues Habemus Papam hatten? Also, welcher ist der häufigste Papstname? Soll ich dir Antwortmöglichkeiten geben oder willst du erstmal raten?
Ich würde jetzt erstmal raten.
Mhm.
Jetzt muss ich mal eben gucken, was fällt mir da. Man müsste jetzt einfach so ein paar prominentere Päpste sozusagen sich überlegen, wo eine hohe Zahl am Start ist. Ne?
Mhm.
So. Und war nicht Johannes schon echt? Ich meine, gut, ich weiß jetzt auch nicht, was viel ist. War es nicht Johannes der 14.? Ich sag jetzt mal Johannes. So, zack.
Johannes ist
eingeloggt.
Richtig. Ja.
Yes.
Jetzt könnte ich noch mal googeln. Ich hab's.
Und der letzte Johannes war doch der 14., oder?
Nee, der letzte Johannes 14? War der 24.
Oh, 24 sogar. Okay.
Mhm. Krass. Wir hatten ja jetzt sogar Johannes Paul schon den zweiten mal gehabt.
Mhm.
Also da haben sie ja schon so Doppelnamen genommen, weil Johannes schon so häufig vergeben war.
Ausgelutscht war.
Ja, die Top-Papstnamen sind Johannes mit 24, Gregor mit 18 und Benedikt mit 18 auch. So.
Okay.
Ja.
Stabil. Benedikt
18? Ja, genau. Hä? Wobei? Wir hatten doch Benedikt den 16.
Würde ich jetzt auch sagen.
Danach kam doch gar kein Benedikt mehr.
Vielleicht ist da in dieser Zählung, ist in der Zählung, die du hast, vielleicht eben so hier so Doppelpapst-Dinger, die dann nicht in der offiziellen der katholischen Kirche gezählt werden oder so.
Ja.
So mit sein. Gegenpapst und keine Ahnung was.
Es ja. Oder sind, einfach nur die
sind ja merkwürdige Dinge passiert im Laufe der Jahrhunderte.
Ja, genau. Vielleicht auch irgendwie dann doch irgendwie in dem Doppelnamen mit drin. Auf jeden Fall, der Name Johannes ist der häufigste. So. Weg von den Katholiken hin zu den Evangelien. Unter welchem Decknamen hat Martin Luther auf der Wartburg die Bibel übersetzt? Antwortmöglichkeiten?
Ja, gib mal. Dann
Graf Gustav, Junker Jörg, Baron Benjamin oder Herzog Heinrich?
Ich glaube, Junker Jörg.
Ja, ist richtig. Ja, Junker Jörg. Wir bleiben noch mal kurz in der Geschichte, aber ein bisschen aktueller wird's. Wer ist Josif Vissarionovich Djugaschwili?
Nochmal.
Josif Vissarionovich Djugaschwili.
Ich habe jetzt gerade Lenin im Kopf, aber
der wäre auch nicht, eine der Antwortmöglichkeiten.
Weiß ich nicht, wie ich drauf komme. Jokaschwili ist eigentlich.
Welche Nachnamen oder welche Nationalitäten Nachnamen enden häufig mit Willi?
Ja, so Georgien, Rumänien da ja. Irgendwie so. Nee, Georgien.
Ja,
ne?
Georgien, ja. Also auf der anderen Seite des Schwarzen Meeres.
Ja. So, aber Lenin war doch kein Georg, oder?
Nee.
Dann gib mir Antwortmöglichkeiten.
Also Lenin, Stalin, mhm. Gorbatschow oder Jelzin?
Naja. Kannst du den Namen nochmal sagen?
Ist nicht so einfach, Mann. Josif Vissarionovic Djugaschwili.
Dann sag ich jetzt
noch andere Jelzin. Nee, Jelzin ist falsch. Es ist Stalin. Josef Stalin. Ja. Josef Vissarionovic Djugaschwili. Josef Vissarionovic Dze Djugaschwili gibt es auch noch. Oder hier so eine russische oder so eine georgische Schreibweise. Also Djugaschwili ist Stalin. Hat sich dann Stalin genannt, weil Stahl klingt gut.
Ja,
Kampfname. Ja. Leni heißt Wladimir Iljitsch Uljanow.
Iljitsch, ja.
Okay. Iljitsch, mhm, Uljanow, genau. Und Gorbatschow und Jelzin heißen, glaube ich, einfach Gorbatschow und Jelzin.
Oh, das ist einfach so. Okay.
Ja.
Jelzin heißt nach dem Wodka, ne?
Ja, genau. Und Gorbatschow auch. jetzt wird es spannend, weil das wusste ich auch noch nicht, aber vielleicht du. Welcher deutsche Bundeskanzler trug einen Künstlernamen?
Willy Brandt.
Oh, ja, richtig. Weißt du den echten Namen? Nee, ne?
Nee, nee, nee.
Nee. Den hat er sich tatsächlich im norwegischen Exil zugelegt, diesen Willy Brandt. Er heißt eigentlich Herbert Ernst Karl Frahm. So.
Ja, ja. Gute Entscheidung auch auf jeden Fall.
Ich finde auch, gerade wenn man irgendwie ein wichtiger Politiker wird, dann ist Willy Brandt auf jeden Fall ein Name, den man sich besser merken kann als Herbert. Herbert Frahm.
Ja.
So. Schön. Und ich glaube, das weißt du, weil das hast du schon mal erwähnt, selber erwähnt. Welcher deutsche Schriftsteller war auch als Kaspar Hauser, Peter Panther, Theobald Tiger oder Ignaz Wrobel bekannt?
Das habe ich schon mal erwähnt. Also es kommt, die Namen kommen mir gerade bekannt vor, aber ich weiß gerade nicht, Kaspar Hauser da.
Ja, Kaspar Hauser ist irgendwie auch komisch, ne? Aber Theobald Tiger, da klingelte es bei mir.
Bertolt Brecht?
Fast. Der andere.
Fast? Günter Grass?
Nee.
Oder welcher andere? Ist denn der andere Bertolt Brecht?
Kurt Tucholsky ist es.
Ah, okay.
Mhm. Ja.
Ah, also, ja, doch.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Naja. Ja, ja. So, jetzt kommen wir wieder ein bisschen zurück zu Promis von heute. Ja, wie heißt denn Lady Gaga mit echtem Namen?
Keine Ahnung.
Ich habe Antwortmöglichkeiten. Christina Alemannia, Stefanie Germanotta, Lena Tedeschka oder Brigitte Deutschmann?
Hm. Das könnte man ja wahrscheinlich am ehesten darüber wissen, dass die ja doch jetzt diverse Male in so Filmen mitgespielt hat und steht die dann da als Lady Gaga in den Credits? Wahrscheinlich nicht, ne?
Ich glaube, sie steht da
mal eben. Die kam mir irgendwie bekannter vor, als ich es erwartet habe.
Christina Alemannia, Stefanie Germanotta, Lena Tedeschka oder Brigitte Deutschmann?
Ich nehme mal B.
Ja, ist richtig. Stefanie Germanotta. So, deswegen habe ich mir diese anderen auch irgendwie deutsch ähnlich klingenden Antwortmöglichkeiten einfallen lassen. Das macht ja immer am meisten Spaß. Deswegen mache ich auch so gerne Kahoots.
Antwortmöglichkeiten finden, die falsch, aber möglich sind.
Genau, so. jetzt habe ich noch, weiß nicht, drei Fragen. Wie heißt der Fernsehmoderator Dieter Mohr, seit er sich einen Künstlernamen verpasst hat?
Dieter Mohr?
Genau.
Hat sich einen Künstlernamen verpasst und heißt jetzt Thomas Gottschalk.
Nee. Der hat Titel, Thesen, Temperamente zum Beispiel moderiert. Das ist so ein Typ mit so einem ganz großen Gesicht.
Ah, okay, den kenne ich, ja. Aha.
Und der hieß immer Dieter Mohr, bis er auf einmal sich nannte Max Mohr.
Okay. Lol. Ja. Jetzt habe ich ein Bild vor Augen. Ah, okay. Okay.
Ja, der sieht so ein bisschen aus wie der Beißer von
So silbergraue Haare auch, ne?
Ja. Ja.
Und irgendwie insgesamt ein bisschen unförmig einfach.
Ja, genau. Könnte man auch so sagen. Aber auch, wie kommt man denn auf so eine Idee? Also,
ist Thomas Gottschalk ein Künstlername safe, oder?
Ich glaube nicht. Das google ich jetzt live.
Ich auch. Thomas Johannes schneller. Gottschalk. Nee, doch.
Thomas Johannes Gottschalk. Nee, genau. Nee, der hat auch diesen Bruder Christoph Gottschalk. Wäre komisch, wenn diese beiden einfach mal. Ja. Egal. So. Welcher dieser folgenden Namen ist kein Künstlername? Jack White, Bruno Mars, Max Giesinger oder Peter Fox?
Der realistischste wäre ja Max Giesinger, würde ich jetzt behaupten. Also so heißt man am ehesten. Peter Fox ist auf jeden Fall ein Künstlername.
Mhm.
Was war noch? Bruno Mars und?
Jack White.
Ich nehme Jack White.
Nee, Jack White ist tatsächlich ein Künstlername, der heißt John irgendwie anders. Bruno Mars ist auch ein Künstlername. Der Nicht-Künstlername war deine erste Vermutung, nämlich Max Giesinger. Ja. Ja, der heißt wirklich so. Und jetzt pass auf, ich habe zur Vorbereitung dieses Quizzes, ich gebe es zu, mal kurz die KI gefragt, ChatGPT. Mhm. Und habe genau für diese Frage eben die Frage gestellt, weil ich dachte, ne, das ist ein bisschen aufwendig rauszusuchen. Nenne mir Künstler, Namen, die Künstlernamen sind, aber so klingen wie normale Namen. So.
Mhm, ja, ne?
So. Und dann kam er mit Max Giesinger um die Ecke. Mhm. Und ich checke ja immer doppelt, wenn ChatGPT irgendwas sagt, weil ich bin da immer skeptisch. Und die ChatGPT-Antwort war auch, das klingt wie ein ganz normaler deutscher Name. Ist dabei ein Künstlername. Sein echter Name ist Max Giesinger. Aber viele denken, er sei einfach ein Typ von nebenan. Typisch für solche Namen. Also, ich würde mal sagen, wir sind noch sehr weit entfernt von dem Plot von Mission Impossible.
Ja, ja, das stimmt wohl.
Sein echter Name ist Max Giesinger. So. Naja. Und dann hat er mir noch so ein paar Pseudo-Antworten geliefert. Lena Meyer-Landrut klingt wie ein Künstlername, ist aber wirklich ihr Name. Ist eine andere Antwort auf eine andere Frage, aber ich wollte es auch nochmal erwähnen.
Ich finde sowieso, also ich finde es am beeindruckend einfach, wie oft einfach gelogen wird. Also warum kann ChatGPT nicht sagen, weil, ja, also meine Datenlage ist nicht genau genug, ich kann da keine zuverlässige Antwort drauf geben, aber das und das erscheint das Wahrscheinlichste oder irgendwie sowas in der Richtung. Warum ist das nicht so? Warum macht er das nicht?
Es gab ja sogar ein paar richtige Antworten, aber es gab halt auch welche dabei, die falsch waren. Warum lässt man die nicht einfach weg? Also, und dann auch diese Begründung. Ja. Max Giesinger? Sein echter Name ist aber Max Giesinger. Also, naja. So viel dazu. Liebe Sus, falls ihr mal wieder die Hausaufgaben mit ChatGPT machen wollt, checkt es lieber nochmal doppelt.
Okay.
Oder zumindest mal einmal durchlesen vorher. Das wird schon reichen teilweise.
Das wird echt helfen, ja.
Letztens auch wieder in einem Padlet drin stehen gehabt. Natürlich, hier ist dies und das. Das mache ich dir gerne. So, dann wollte ich dich als letzte Abschlussfrage noch fragen, wie sind eigentlich deine Aliases? So im Internet.
Meine Aliases.
Was sind deine Künstlernamen, die du dir so gegeben hast?
Okay. So auch so mit den frühen peinlichen?
Ja, natürlich, genau auf die wollte ich doch hinaus.
Okay, also.
Oder auch irgendwelche,
Also das Pseudonym, das ich so in meiner Jugend viel verwende, oder fangen wir mal andersrum.
Ja.
Ich heiße ja Martin und bin 1986 geboren. Turns out, da gibt es noch ein paar mehr.
Na, sowas.
Martins, die 1986 geboren sind. Ich glaube, das habe ich ja schon mal erzählt, irgendwie so. Deswegen bin ich ja auch nicht der der größte Freund meines Vornamens lange Zeit gewesen, weil der halt so gewöhnlich war und ständig, also so nicht sonderlich identitätsstiftend war, sagen wir mal so. Und ich kann mich daran erinnern, also ich hatte dann auch stellenweise Klicken, da gab es dann einfach drei Martins. Also da bist du schon mit Martin und Muddy nicht mehr ausgekommen sozusagen. Da musstest du schon anderweitig kreativ werden. Und dementsprechend ist es ja ganz, ganz lange Jahre so gewesen, dass einfach mein Nachname mein Spitzname sozusagen war. Mhm. Und da hatte ich dann im Internet irgendwie so allerhand Variationen dann irgendwie immer von gehabt. Und relativ lange habe ich benutzt, weil ich das irgendwie witzig fand, als so American Pie der Film rausgekommen ist.
Mhm.
Ne, also ist ja dann da ein Teil meines Nachnamens schon mit drin. Und dann habe ich aber noch den krass heftigen weiteren Gag rausgefunden, dass ja das englische Wort für Pisse, Pee, ja auch praktisch lautmalerisch der Anfang meines Nachnamens ist. Und dann habe ich immer American Pee als Dings genommen, so weil ich natürlich ja natürlich auch, das war ja so Bush-Administration, natürlich ja auch als linksversiffter Edgelord natürlich krass anti-amerikanisch war.
Ja.
Deswegen American war. Pee. So, war. Jetzt ja nicht mehr, jetzt ist das ja alles fundiert. Ne? Ja. Also Volker Pispers hat ja auch schon mal gesagt, wir dürfen nicht in einen oberflächlichen Anti-Amerikanismus verfallen, aber meiner ist ja gar nicht oberflächlich.
Genau.
Ja. Turns out, wenn man sich American P nennt und in so Chatforen unterwegs ist, wie erklären wir das jetzt? Stellt euch vor, es ist eine WhatsApp-Gruppe mit Fremden. Wird man von diversesten Creeps ziemlich zügig angecreept. Formulieren wir das mal so. Formulieren wir das mal so. Ja.
Ach,
genau.
Witzig.
Ja, dann. Ja, und was ich immer noch, also und daraus dann irgendwann entstanden ist dann Pila mit Doppel-E halt statt IE. Ne? Also so wie, keine Ahnung, Pisser oder irgendwie so. Oder, aber auch Pila, so wie etwas
schälen.
Schälen so. Und dann habe ich gedacht, und das hatte ich dann oft so als so Gaming-Name so, ne? So nach dem Motto, hier, ich schäl dich. Ich rasiere dich so mäßig.
Ja, ist auch ein guter Heldenname. Ich bin der Peeler.
Den habe ich sozusagen jetzt eigentlich immer noch. Also immer, wenn ich mich irgendwie in so Online-Games irgendwo mit einem Namen einloggen will, dann benutze ich den.
Mhm.
Oder der ist dann auch irgendwie so bei, keine Ahnung, so diversen Dingern, so mein Dings. Und ja, und dann musste ich mir ja, als ich mich in dem also bei Warhammer ist es ja auch so, dass man sich so einen Nickname gibt. Warum, weiß ich nicht. Also dann ist es immer so Vorname, Nickname, Nachname ist so dein T3-Account. Und das ist ja das, womit man sich bei Turnieren anmeldet. Und da musste ich mir ja auch noch irgendwas ausdenken. Und da habe ich mich ja entschieden für der Pilerator. weil der Imperator ist ja der Obermotzer bei Warhammer, deswegen der Pilerator. Also auf den Gag mit der Pilerator war ich schon mal irgendwann so in Star Wars Zeiten mal gekommen, dass das funktioniert, dass der okay funktioniert.
Dass der funktioniert.
Den habe ich genommen. Den habe ich genommen.
Gut. Guck mal, da haben wir doch schon einige. Sehr gut.
Und du?
Schön. Ja, ich habe in einer DSA-Runde, in der ich einmal gespielt habe, habe ich einen Charakter erschaffen, der hieß Hjalmar Tagelsson, das weiß ich noch. Okay. Und dann habe ich den Namen auch später für World of Warcraft auch verwendet, weil ich wollte irgendwie so einen nordischen irgendwas Helden haben. Obwohl ich bei World of Warcraft dann später so ein Taure war. Aber ist auch egal. Dann habe ich natürlich immer meinen LX-Buds irgendwo, auch bei Instagram und überhaupt, wenn ich jetzt im Internet unterwegs bin, habe ich jetzt den LX-Buds. Ja. Weil ich finde es ganz schön, irgendwie diesen also mein Vater hat eben diesen Spitznamen Buds eigentlich immer gehabt. Und das LX habe ich mir irgendwann so überlegt, so als wie so eine Art Signature. Ich habe mir da sogar so ein Zeichen überlegt, dass man das L und das X so ein bisschen zusammenschiebt, so als Ligatur, so LX, so. Weil wenn man es Englisch ausspricht, dann ist es ja auch Alex. Und
ja, okay, da, deep. Nicht nur amerikanische Pisse hier.
Ja, ja, vor allem, wie ich das dann auch immer gesagt habe, LX, verstehst du? Das war dann später sogar mein Signature-Satz, so, LX, verstehst du? Und dann ganz, ganz weit zurück hatte ich mal in einem Dragon Ball-Forum, habe ich mich Dende 14 genannt, das weiß ich noch. Also kann man auch überlegen, wie lange das her ist, weil ich mich Dende 14 genannt habe. Und dann lange Zeit war immer meine E-Mail-Adresse Fußleiste. Fußleiste 2001@hotmail.com.
Warum?
Ich weiß auch nicht warum. Ich habe mich im Zimmer umgeguckt und überlegte, was nehme ich für eine E-Mail-Adresse, und dann habe ich die Fußleiste gesehen, habe mich Fußleiste genannt. Und da wurde ich sogar damals bei Giga, weil ich da einen Kommentar geschrieben hatte, sogar einmal im Fernsehen erwähnt mit diesem Namen. Und Fußleiste hat so und so geschrieben.
Ja, nicht schlecht.
Ja, genau, das sind so meine Aliases. Wobei ich auch sagen muss, also mit meinem Alexander war ich natürlich auch, genauso wie du mit deinem Martin, sehr häufig vertreten. Also in der fünften Klasse waren wir fünf Alexanders.
Ja, so, ja, da muss man kreativ werden dann.
Und da ist dann einer der Alex, und der eine lässt sich immer noch Alexander nennen, und dann hört es aber auch schon auf. Ja. So. Genau. Gut. Ich glaube, dabei lassen wir es dann auch mal bewenden mit diesen Spitznamen. So.
Okay, kommen wir zur Hausaufgabe. Und die ist, die ist sozusagen ein Spoiler für etwas, was demnächst passieren wird. Und die von euch, die halt schon langjährige Fans hier unseres Podcasts sind, die könnten vielleicht jetzt so ein bisschen herleiten, worum es geht. Ich mache jetzt nur die Hausaufgabe. Und wofür das ein Spoiler ist, das verrate ich aber halt nicht, sondern das wird dann halt enthüllt, wenn es soweit ist. Also, ich habe einen Film mitgebracht, und ich habe gesagt, ich habe keine Lust mehr auf deutsche Filme, deswegen habe ich keinen deutschen Film dabei, sondern einen amerikanischen, nämlich 8 Mile aus dem Jahr 2002. Das ist mehr oder weniger ein Biopic über Eminem. Also, es ist nicht so 100% autobiografisch, weil jetzt auch, also Eminem spielt da einen Rapper, aber eben nicht Marshall Mathers, der Eminem wird, sondern einen anderen Rapper, keine Ahnung, wie der, also der Künstlername von dem ist Rabbit, wie der echte Name ist, weiß ich gar nicht. Aber es spielt halt in den 90er Jahren in Detroit, eben an dieser 8 Mile, das ist im Prinzip so eine Straße, die so den schwarzen Teil vom weißen Teil der Stadt, mehr oder weniger, also den schwarzen runtergekommenen Teil von den weißen schönen Vororten sozusagen, trennt. Und Rabbit wird da eben groß in einer Trailerpark-Siedlung, ist also so das klassische White-Trash-Typ mit einer alkoholsüchtigen Mutter, die wechselnde, meistens gewalttätige, auch alkoholsüchtige, potenzielle Stiefväter bereithält. Und er arbeitet halt in so einer Metallfabrik, wo er so als so einfach die ganze Zeit nur so Metallteile presst und durch die Gegend trägt, um da irgendwie an Kohle zu kommen, um auch seine kleine Schwester da irgendwie mit über die Runden zu kriegen, weil seine Mutter natürlich nicht arbeiten geht. Und gleichzeitig arbeitet er aber an seiner Rap-Karriere und hängt dann da halt so mit seiner Crew ab, die größtenteils eben aus schwarzen Rappern besteht. Und dann hat der Film auch noch so etwas so einen leichten Sportfilmcharakter, weil es eben, wenn es da um Rap geht, vor allen Dingen um so Battle-Rap, so 1-gegen-1 Wettbewerbe eben geht. Und darum geht es im Prinzip die ganze Zeit, dass er da auf einem so einem lokalen Rap-Turnier, da will er halt eben gewinnen, um darüber dann die Chance zu haben, einen Plattenvertrag zu kriegen, um dann da aus Detroit sozusagen abzuhauen. Ja, und das ist ganz cool, weil vor allen Dingen da einfach diese Rap Battle-Rap-Kultur irgendwie, glaube ich, ziemlich cool abgebildet wird und man auch nicht den großen Fehler begangen hat und in der Synchronisation die Texte mit übersetzt hat, wie es ja schon so andere Filme mal gemacht haben und dann da voll abgecringed haben, sondern die Texte bleiben halt im Original und werden dann untertitelt. Und ja, und der Film ist aber halt einfach. Genau, ja, aber der Film ist aber halt. Nee, aber auch so aber gerade bei so Rap-Sachen, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich habe irgendwann mal so ein. Ist ja auch egal. Ich habe einen Film gesehen, wo dann die englischen Texte ins Deutsche übersetzt wurden, und das war wirklich die absolute Katastrophe. Mhm. Naja, Ja, und der Film ist halt dann, also unabhängig davon, ob man jetzt irgendwie Eminem-Fan ist und die Mucke gut findet, so, also diese Sozialstudie über Detroit irgendwie ist da, wird da, glaube ich, wirklich auch gut abgebildet und dieses Spannungsverhältnis da zwischen den Weißen und den Schwarzen und so weiter und so fort und diese sozialen Unterschiede da, ob du eben halt da aus der reichen Vorstadt kommst oder eben nicht und so weiter und so fort, das ist da alles mit drin. Und der Soundtrack hat uns wahrscheinlich das bekannteste und irgendwie auch evergreenigste Eminem-Lied überhaupt beschert, nämlich Lose Yourself, wo ja absolut jeder weiß, dass er auf sein Shirt already Mom's Spaghetti gekotzt hat. Ja. Und ja, der hat mir gut gefallen, also der gefällt mir immer wieder gut. Ich finde, den kann man auch immer noch gut gucken. Der ist ziemlich zeitlos irgendwie. Und ja, also Eminem spielt da selber mit. Dann spielt da einer seiner ältesten Wegbegleiter, Proof ist der Künstlername von dem, der spielt da auch mit, also mehr oder weniger auch sich selbst, aber halt unter anderem Namen. Und auch noch so andere Rap-Größen. Exhibit ist in so einem Cameo da am Start. Und, da weiß ich den Namen nicht, der Typ, der jetzt in Marvel hier den Captain America spielt und den Winters und den Falcon.
Ach hier,
der spielt seinen Namen nicht. Der spielt praktisch den Hauptbösewicht sozusagen in 8 Mile, also den Hauptkonkurrenten davon, von dem Eminem. Das ist auch nochmal ganz witzig eigentlich, wenn man sich das so im Nachhinein anguckt.
Da musste der auch voll jung noch sein dann, ja.
Naja, ich meine, 2002, ja. Ne? Der Film ist jetzt halt auch schon 23 Jahre alt.
Und wie wir letztens
irgendwann mal gelernt haben, ist Eminem ja Opa geworden. So viel zu dem, wie alt wir sind.
Ja, so ist das.
Ja,
gönnt euch. Ja, gut, wenn man das immer noch gucken kann, weil ich habe den noch nie gesehen.
Oh, echt nicht?
Nee. Also als der rauskam, war ich halt gerade gar nicht so im Hip-Hop-Thema drin und hatte da gar keinen Bock drauf. Und dann habe ich den irgendwie nie geguckt. Könnte man machen, ne?
Ja, könnte man wirklich machen.
Nö. Also, ich mache ja auch deine Hausaufgaben. Manchmal.
Sehr gut.
Ja.
Okay. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Und bis dahin, bleibt gesund. Und wenn euch 8 Mile gefallen hat, checkt den YouTube-Channel Don't Let the Label You aus. Da gibt es dann ein bisschen deutschsprachigen Battle Rap. Nochmal Hausaufgabe Nummer 2 hier reingesneakt.
Uiuiui, guck mal. Gut. Cool. Das ist auch nicht schlecht, wenn du immer jetzt in deiner Abmoderation noch so eine kleine Zusatzhausaufgabe reinsneakst. Aber gut. Ja, guckt euch das an. Das Little Label You. Wir kommen zum Gedicht und wir sind ja gerade bei Liedern, das habt ihr ja mitbekommen. Und generell, was ein Lied ist, das habe ich ja auch schon hinlänglich beschrieben und wir haben auch schon einen Chanson gehört und eben in unserer Live-Show haben wir ja auch ein Volkslied vielleicht, ein Traditionslied, eine Hymne selber zusammen gesungen. Schaut euch das gerne auch nochmal an auf YouTube. Es gibt ja noch viel mehr Formen von Liedern und ich habe heute mal dabei den Blues. Der Blues, weil er auch in seiner Form nochmal so eine ganz besondere, irgendwie lyrische Form hat. Der Blues ist eine vokale und instrumentale Musikform, die sich um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in der afroamerikanischen Gesellschaft der USA entwickelt hat. Passt irgendwie auch gut zu deiner Hausaufgabe gerade, denn ein Großteil unserer modernen Popmusik geht eben auf den Blues zurück, also Jazz, Rock, natürlich Rock'n'Roll und Soul, aber auch zum Beispiel der Hip-Hop weist Elemente des Blues auf. Die verbreitetste Bluesform hat 12 Takte, die Melodie wird mit 3 Akkorden begleitet und zwar eigentlich immer der Grundton, Quarte und Quinte, also zum Beispiel A, D und E. A ist der Grundton, D ist die Quarte, E ist die Quinte. So, das sind diese 3 Akkorde, die sich immer manifestieren. Und die meistverwendete Form ist das 12-taktige AAB-Muster. Da wird der Text zweimal wiederholt, also AA sozusagen, die ersten 2 Verse werden wiederholt. Und dann kommt noch so eine Art Auflösung, das ist dann B. So, und häufig war früher eben so eine war der Blues dafür da, so zu erzählen, von, dass man sich so sein Leid klagt, eben gerade vor allem Rassendiskriminierung und andere Herausforderungen Afroamerikaner. Und deswegen eben auch dieser Name Blues. Es kommt halt irgendwie von dem englischen, von der Gemütslage traurig sein. Also I feel blue, ich bin traurig. So. Aber es gibt durchaus auch Blues, die durchaus beschwingt sind und fröhlich sind. Und um das jetzt nochmal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen und so ein bisschen exemplarischer zu gestalten, habe ich mitgebracht Papa's Blues aus dem Musical Starlight Express. Das ist ja dieses Züge-Ding mit auf Rollschuhen da von Andrew Lloyd Webber. Und da gibt es tatsächlich ein Lied, da wird ein Blues gesungen und der beschreibt dieses AAB-Schema ziemlich perfekt.
Wie die zweite sein. Oh, die erste Zeile im Blues muss immer wie die zweite sein. Denn bis zur dritten Zeile fällt dir garantiert etwas ein als Reim. Es gibt kein Gesetz, das sagt, die dritte Zeile muss anders sein. Es gibt kein Gesetz, das sagt, die dritte Zeile muss anders sein. Es gibt kein Gesetz, das sagt, die dritte Zeile muss anders sein.
Ding, dang.